Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, lieber Lukas, bist du. Lukas Ziesler, bayerischer Notarassessor. Vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, mit mir eine Folge aufzunehmen.
Hallo Andreas, guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Wir schauen uns heute ein Gutachten an, das erschienen ist im DNI-Report mit der Nummer 16 aus dem Jahr 2023. Ich glaube, es eignet sich ganz gut als Wiedereinstieg in unseren regelmäßigen Podcast nach der dreiwöchigen Winterpause. Es geht um ein paar ganz allgemeine Fragen. Wir schauen uns an Paragraphen 13, 14 BGB, also die Verbraucher- und die Unternehmereigenschaft, den Paragraph 17 Absatz 2a Beurkundungsgesetz, also die Frage, wann man da diese Zwei-Wochen-Frist einhalten muss, und beschäftigen uns ein bisschen mit einem ja vielleicht auch aktuellen Thema, Photovoltaikanlagen. Es wird nicht allzu kompliziert, aber ein paar Basics wollen wir da eben heute mit unterbringen. Ich stelle einmal den Sachverhalt vor. Wir haben einen ganz normalen Grundstückskaufvertrag. Es soll verkauft werden von einer Verbraucherin an einen Käufer ein privat genutztes Einfamilienhaus, also Grundstück, auf dem es ein privat genutztes Einfamilienhaus errichtet. Es gehört alleine der Verkäuferin. Und auf dem Dach dieses Einfamilienhauses ist eine sogenannte Aufdach-Photovoltaikanlage montiert. Also sie ist nicht fest in das Dach eingebaut, sondern sie ist nur auf das Dach aufgeschraubt. Man könnte diese Photovoltaikanlage also auch einfach so wieder entfernen, ohne dass man da jetzt irgendwie in die Substanz des Daches eingreifen müsste. Diese Photovoltaikanlage hat der Ehemann der Verkäuferin angeschafft und eben auch alle damit in Verbindung stehenden Verträge abgeschlossen. Die dient dazu, dass man einerseits Strom produziert für dieses Gebäude. Also der Strom, der da produziert wird, wird zum Teil innerhalb dieses Gebäudes auch sofort wieder verbraucht. Der erzeugte Strom wird aber auch gegen Entgelt direkt in das öffentliche Netz eingespeist. Also es ist nicht so, dass die alles selber verbrauchen, sondern ein Teil dieses Stroms wird auch ins öffentliche Netz eingespeist. Der Ehemann, ja, der muss diese Einnahmen, die er dafür bekommt, auch versteuern. Der muss auch regelmäßig Umsatzsteuererklärungen abgeben. Und er geht auch davon aus, so wie alle anderen Beteiligten auch, dass er der Eigentümer dieser Photovoltaikanlage ist, also dass sie sachenrechtlich, dinglich ihm gehört. Jetzt sagt er natürlich, naja, ich will diese Photovoltaikanlage nicht zurückbehalten, sondern ich verkaufe die auch. Das heißt, wir haben auf Verkäuferseite zwei Personen. Wir haben einmal die Ehefrau als Alleineigentümerin des Grundstücks, bebaut mit diesem Einfamilienhaus. Sie sagt, ich verkaufe dieses privat genutzte Einfamilienhaus. Und auf der daneben, neben ihr auf der Verkäuferseite steht der Ehemann, der sagt, und ich verkaufe übrigens auch noch diese Photovoltaikanlage. Der Käufer auf der anderen Seite dieses Vertrages sagt, jawohl, ich bin da einverstanden, ich kaufe diese Immobilie, ich werde sie auch weiterhin dann nutzen als privates Wohnhaus und ich kaufe natürlich auch von dem Ehemann diese Photovoltaikanlage ab. Jetzt ist so ein bisschen die Frage des Notars, ob durch diese Beteiligung des Ehemanns als Verkäufer dieser Photovoltaikanlage dieser ganze Vertrag so eine Art, ich sage es jetzt mal bewusst untechnisch, Unternehmergepräge bekommt oder unternehmerisches Gepräge bekommt, was dann eben dazu führen kann, dass wir sowohl materiellrechtliche Konsequenzen haben, also möglicherweise ein Verbrauchsgüterkauf vorliegt, aber eben auch beurkundungsverfahrensrechtliche Konsequenzen folgen. Also insbesondere die Frage, ob man hier dann die 14-Tagesfrist nach § 17 Absatz 2a Satz 2 Nummer 2 Beurkundungsgesetz beachten muss. Weil ja hier, wenn man sich das jetzt so überlegt, naja, der Käufer ja schon irgendwie möglicherweise diese Photovoltaikanlage als Verbraucher von einem Unternehmer kauft und wir dann gegebenenfalls hier eben die 14-tägige Bedenkfrist des 17 Absatz 2a Satz 2 Nummer 2 Beurkundungsgesetz beachten müssen. Die Fragen, die der Notar konkret an uns richtet, sind also, ob der Ehemann und der Käufer, der ja in erster Linie das Grundstück erwerben und dieses dann auch rein privat nutzen möchte, im Hinblick auf den Kauf der Photovoltaikanlage als Unternehmer einzustufen sind und ob dementsprechend dann eben ein Verbrauchervertrag vorliegt. Also schon recht recht präzise und auch kluge Frage des Notars. Der stellt also nicht nur auf diese Verkäuferseite ab, sagt sich nicht nur, ja, ist vielleicht der Ehemann, der hier die Photovoltaikanlage verkauft, ein Unternehmer, sondern kann nicht vielleicht auch der Käufer, der ja diese Photovoltaikanlage in genau dem gleichen Umfang nutzen will, also auch wieder Eigenverbrauch plus Einspeisung ins öffentliche Netz, unter Umständen als Unternehmer einzustufen sein. Das Gutachten stammt aus der Feder eines bewährten Kollegen, mittlerweile Notar in Schwandorf. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Du, lieber Lukas, hast dich jetzt ein bisschen reingearbeitet und kannst uns jetzt durch die verschiedenen Problemchen, die wir hier bei der Lösung dieses Falles streifen, führen. Leg los.
Vielen Dank für die Einführung, Andreas. Genau, wir fangen an mit der Unternehmereigenschaft des Ehemanns. Die Unternehmereigenschaft wird in § 14 BGB definiert. Ein Unternehmer ist danach jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die ein Rechtsgeschäft in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit abschließt. Im Gegensatz dazu steht der Verbraucher, der nach § 13 BGB ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder seiner gewerblichen noch seiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Also Normen, mit denen man sehr viel zu tun hat, bei denen man sich aber mit der Subsumption zugegebenermaßen einigermaßen schwer tut. Wenn man da in die Kommentierungen reinschaut, dann findet man da hunderte Randnummern zu jedem einzelnen Tatbestandsmerkmal, dann ellenlange und seitenlange Ausführungen, jede Menge Rechtsprechung, die dazu zitiert wurde. Also wir merken das durchaus auch am D&I, das ist was, womit vor allen Dingen die Ankömmlinge bei uns dann betraut werden, sich da mal so ein bisschen reinzuarbeiten, fällt am Anfang nicht so ganz leicht und ist ja eben auch ein bisschen Kern und wirklich Schwerpunkt dieses Gutachtens hier zu fragen, ist der Verkäufer dieser Photovoltaikanlage der Ehemann hier jetzt ein Unternehmer oder nicht?
Ja. Genau. Entscheidender Aspekt ist aber eben das Vorliegen einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit. Und nach der Rechtsprechung erfordert dies ein selbstständiges, planmäßig und auf gewisse Dauer angelegtes Anbieten entgeltlicher Leistung am Markt.
So ein bisschen die Definition unbestimmter Rechtsbegriffe mit unbestimmten Rechtsbegriffen.
Ganz genau. Dabei ist aber auch wichtig zu beachten, dass wir keine Gewinnerzielungsabsicht brauchen. Es geht eben primär um die Struktur und Organisation der Tätigkeit als solche. Mhm. Wir brauchen eben einen organisatorischen Mindestaufwand und eine geschäftsmäßige Organisation muss als solche erkennbar sein.
Das hat der BGH in dieser einen Entscheidung, die uns da jetzt auch ein bisschen dogmatisch weitergebracht hat, NJW 2020, Seite 3786, eben auch nochmal ausgeführt, wird jetzt auch in allen Großkommentierungen zu § 14 BGB so zitiert. Also insbesondere eben diese Abstellen auf den organisatorischen Mindestaufwand. Das hilft ja vor allen Dingen bei der, darauf wirst du jetzt gleich kommen, Abgrenzung zur privaten Vermögensverwaltung. Das ist so ein doch objektiv messbares Kriterium. Ne? Habe ich da einen organisatorischen Mindestaufwand und brauche ich da so eine geschäftsmäßige Organisation?
Ne? Mhm. Ganz genau. Du hast es angesprochen, die Abgrenzung zur Verwaltung eigenen Vermögens. Das wird grundsätzlich eben dem privaten Bereich zugerechnet, auch wenn es sich um Anlagen handelt, die eben beträchtliches Kapital oder einen hohen Wert haben. Eben, es bleibt das maßgebliche Abgrenzungskriterium des planmäßigen Geschäftsbetriebs als solchem.
Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sehr, sehr viel Vermögen habe und ich stecke das in eine Immobilie, die ich an eine Person vermiete, dann kann es sein, damit habe ich dann eben einen sehr, sehr geringen organisatorischen Aufwand und brauche jetzt eigentlich auch kein eigenes Büro und keine eigenen Angestellten, die mir das da irgendwie managen. Während ich, wenn ich die gleiche Immobilie erwerbe und sie dann an 37 verschiedene Bewohner vermiete, ich möglicherweise ja doch einen ganz, ganz anderen Aufwand habe. Also man merkt, es ist dann, sieht erstmal gleich aus, ist aber natürlich von dem, wie es mich als Eigentümer dann beschäftigt mit dem Hinblick auf die ganze Organisation, auf den ganzen Aufwand, doch natürlich was ganz anderes.
Ja. Genau, also es kommt eben darauf an, ob eine gewisse Professionalität dabei mit im Raum steht. Mhm. Aber es ist im letzten Fall eben immer eine Einzelfallentscheidung. Man muss eben ganz konkret schauen, wie sieht es vor Ort aus. Mhm. Hier haben wir eben jetzt eine konkrete Anlage, die betrieben werden soll, eben auf dem einzigen Haus.
Und da muss man vielleicht den Sachverhalt an der Stelle auch nochmal ergänzen. Also das wurde uns hier von dem Notar nur am Rande mitgeteilt, dieser Ehemann, der diese Photovoltaikanlage betreibt, der betreibt auch wirklich nur diese eine Photovoltaikanlage. Also der hat jetzt nicht noch 15 andere auf 15 anderen Dächern irgendwie aufgebaut. Das ist kein, wie man jetzt ganz platt und vordergründig ausdrücken würde, Photovoltaikunternehmer, der jetzt irgendwie so jede Menge von diesen Dingern überall installiert hat. Und der hat halt nur die eine, wahrscheinlich so wie ganz, ganz viele Leute, auf seinem eigenen Dach eben installiert.
Mhm. Genau, und wenn wir uns das dann anschauen, dann geht die überwiegende Rechtsprechung auch, viele Stimmen in der Literatur davon aus, dass eben eine Photovoltaikanlage auf einem privat oder selbstgenutzten Wohnhaus, der das betreibt, kein Unternehmer im Sinne von 14 BGB ist, mhm. weil es eben keinen großen organisatorischen Aufwand erfordert, diese Photovoltaikanlage zu betreiben.
Genau, wir haben auch einige Fundstellen zitiert in unserem Gutachten auf der Seite 124 im D&I-Report aus dem Jahr 2023, also unter anderem OLG Hamm aus 2016, das OLG Köln aus 2016, OLG München aus 2017, auch einige landgerichtliche Entscheidungen und es ist auch in allen wesentlichen Kommentierungen so aufgegriffen. Also das dürfte der absolut herrschenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur entsprechen und ja auch für die Praxis eine gewisse Erleichterung bringen. Das heißt, ich nehme an, es ist der Standardfall, es wird eben ein Haus verkauft und naja, es fallen halt nun mal der Eigentümer der Immobilie und der Eigentümer der Photovoltaikanlage auseinander, aber beide verkaufen das gemeinsam. Ich habe zumindest jetzt mal prima facie bei dem Verkäufer der Photovoltaikanlage keinen Unternehmer im Sinne des Paragraphen 14 BGB. Ganz herrschende Meinung in Rechtsprechung und Literatur, dass alleine der Betrieb einer solchen Aufdacheinzelanlage auf einem Haus, auch wenn die Energie ins öffentliche Netz eingespeist wird, nicht dazu führt, dass man sofort den Unternehmerbegriff im Sinne des Paragraphen 14 BGB erfüllt.
Ganz genau. Es gab noch eine abweichende Meinung von dem LG Dortmund. Das hatte mal entschieden, dass der Betrieb doch eine unternehmerische Tätigkeit sein kann und hat sich da an der finanzgerichtlichen Rechtsprechung zum umsatzsteuerlichen Unternehmerbegriff orientiert. Diese Rechtsprechung wurde so nicht aufgegriffen, vor allem, wenn man sozusagen aus dem Steuerrecht das vergleicht. Die Unternehmerbegriffe sind eben nicht immer deckungsgleich und Orientierung an dem BFH-Rechtsprechung macht nicht immer Sinn und konnte wohl nicht überzeugen.
Hat der BGH ja auch in dieser Entscheidung abgedruckt in NZM 2020 808 fortfolgende so betont, dass eben die umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft keine zwingenden Rückschlüsse auf die zivilrechtliche Unternehmereigenschaft zulässt, sonst wärst du gewissermaßen einfach, wenn man umsatzsteuerlicher Unternehmer ist, lässt sich relativ leicht feststellen, dann könnte man hier den entsprechenden Rückschluss ziehen, aber es gibt da eben keine 1:1 Blaupause, die man eben drüberlegen kann übers Steuerrecht oder hier übers Zivilrecht. Dass man diesen diesen gedanklichen Schluss zieht, ich finde es jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, man könnte auch argumentieren, weiß nicht, einheitlich der Rechtsordnung, so nach dem Motto, ne, wenn die da in dem einen Gesetz Unternehmer schreiben und in dem anderen auch, dann meinen die ja wohl dasselbe meinen, aber hier ist es nicht so, das heißt, nur weil jemand da umsatzsteuerpflichtig also einerseits eben den Strom ins Netz einspeist, andererseits auch die entsprechende Vergütung dafür bekommt, ist er noch lange kein Unternehmer im zivilrechtlichen Sinne. Also das heißt, selbst wenn man jetzt also total Kenntnis davon hat, dass diese Solaranlage auf dem Dach gut läuft, weil da oft die Sonne scheint, ja, und da also viel Strom ins öffentliche Netz eingespeist wird, führt es nicht dazu, dass man dann eben auch zivilrechtlicher Unternehmer im Sinne des Paragraphen 14 ist.
Genau, und auch hier, der Ehemann ist nicht Eigentümer des Grundstücks. Könnte man sich fragen, macht das was aus? Unserer Meinung nach, nein. Der organisatorische Mehraufwand ist dadurch nicht wesentlich höher. Er bleibt immerhin noch gering bei einer einzigen Anlage und deswegen bleibt es dabei, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass der Ehemann hier kein Unternehmer ist.
Stimmt, das ist ja nochmal eine Besonderheit des Sachverhalts, dass der Eigentümer des Grundstücks nicht personenidentisch ist mit dem Eigentümer dieser Photovoltaikanlage, aber wir würden jetzt trotz dieses Unterschieds nicht zu einer anderen rechtlichen Beurteilung kommen. Also unter diesem maßgeblichen Kriterium des organisatorischen Mindestaufwands und der Notwendigkeit einer geschäftsmäßigen Organisation ist jetzt hier vor allen Dingen der Ehemann der Eigentümerin ja nicht so anders belastet oder hat keinen Mehraufwand in dem Sinne, dass man sagen kann, allein der Umstand, dass ihm das Gebäude und das Grundstück nicht gehört, er dann da schon in den Unternehmerbegriff reinfällt. Okay. Also das heißt, wir ziehen mal ein Zwischenergebnis, eins, das wohl sowohl für den Notar, der es gelesen hat, als auch für uns recht beruhigend sein dürfte. Wir würden davon ausgehen, ohne natürlich alle Details des Einzelfalls zu kennen, der Ehemann ist kein Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Nächste Frage ist aber, was wäre, wenn doch? Dann müssten wir den § 14 BGB weiter durchsubsumieren, das heißt uns die weiteren Tatbestandsmerkmale anschauen, die wir noch nicht geprüft haben und da fällt eben auf, dass der 14 im Wortlaut auch verlangt, dass die natürliche oder juristische Person eben bei der Rechtshandlung, bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung dieser gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln muss. Das heißt, wir gucken uns jetzt etwas genauer an, dieses Tatbestandsmerkmal in Ausübung. Also wäre der jetzt Unternehmer, der Ehemann, vielleicht weil er eben doch noch 14 oder 15 Photovoltaikanlagen auf anderen Dächern betreibt, wäre dann der Verkauf der einzelnen Anlage ein Rechtsgeschäft, das er in Ausübung dieser gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit tätigen würde. Das ist unseres Erachtens zu bejahen. Und da gibt es auch entsprechende Fundstellen in der Kommentarliteratur, die das stützen. Also auch die Veräußerung des Betriebs fällt unter die Ausübung der gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit. Also an der Stelle bei diesem Tatbestandsmerkmal würden wir nicht rausfallen. Also das zumindest noch zur Ergänzung. Man könnte jetzt an der Stelle natürlich aufhören und könnte sagen, naja gut, das war's. Also wir haben dann eben auf Verkäuferseite keinen Unternehmer. Die Ehefrau verkauft das privat genutzte Grundstück als Verbraucherin. Der Ehemann verkauft die Photovoltaikanlage als Verbraucher. Also auf Verkäuferseite alles gut. Aber wir haben ja beim Kaufvertrag eben einen zweiseitigen Vertrag und müssen auch auf die andere Seite schauen. Das heißt, die nächste Frage, die sich stellt, wie ist es denn mit dem Käufer? Wieder sozusagen Prämisse, der hat keine 15 anderen Photovoltaikanlagen, sondern der übernimmt jetzt diese und das wird dann eben seine erste sein.
Genau. Also wenn wir sozusagen die Sachverhaltsalternative bilden, dass der Ehemann doch ein Unternehmer wäre, also sozusagen der Betrieb eine Unternehmereigenschaft ist, dann wäre der Betrieb der Photovoltaikanlage der Erwerb dazu auf die Photovoltaikanlage bezogen in Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit, da ein Unternehmenhandeln bereits dann vorliegt, wenn das Geschäft im Zuge der Aufnahme einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit beruht. Das nennt sich Existenzgründer. Da lässt sich auch ein Umkehrschluss zum Gesetz ziehen. Den findet man in dem Paragraph 513 BGB. Das ist eine längere Vorschrift, die eben die 491 bis 512 BGB entsprechend auf den Existenzgründer anwendet. Und wenn er kein Unternehmer wäre, dann bräuchten wir keine explizite Anordnung. Und aus dem Umkehrschluss dazu kann man sagen, er ist grundsätzlich Unternehmer und hat hier eben besondere Rechte, die da angeordnet werden.
Also aus der Existenz des Paragraph 513 leitet man ab, dass der Existenzgründer auch als Unternehmer einzuordnen. Wäre es jetzt so ein bisschen so die andere Perspektive? Wir haben gesagt, wenn der Ehemann ein Unternehmen verkaufen würde, oder nicht ein Unternehmen verkaufen würde, aber wenn er bei der Veräußerung dieser Photovoltaikanlage eben in Ausübung einer selbstständigen oder gewerblichen beruflichen Tätigkeit handeln würde, dann wäre das ja auch seinem unternehmerischen Handeln zuzuordnen. Und auf der anderen Seite würde man dann eben davon ausgehen, naja, der Erwerber wäre dann eben auch als Existenzgründer schon als Unternehmer zu behandeln. Also Voraussetzung aber natürlich auf Tatbestandsebene, dass der Betrieb dieser Photovoltaikanlage einen planmäßigen Geschäftsbetrieb erfordert. Ja, also wenn das so wäre, ja, also angenommen, es ist eine riesengroße Anlage, die vielleicht tatsächlich Personal und Pflegebedarf, jetzt ist natürlich ein gedachter Fall, wahrscheinlich praktisch unlogisch, aber gedachter Fall, dann käme man dazu, dass eben auch schon der Erwerb des Ganzen ein Unternehmerhandeln wäre. Passt jetzt vielleicht auf den Sachverhalt gar nicht so genau, weil es doch irgendwie unrealistisch ist anzunehmen, dass die Photovoltaikanlage diesen Mindestaufwand dann tatsächlich aus sich heraus erfordert. Aber wenn es so wäre, das ist vielleicht das, was man mitnehmen kann, ist letzten Endes ja so ein Grundwissensbaustein, dass der Existenzgründer auch schon als Unternehmer einzuordnen ist. Vielleicht als kleine Wiederholung nach den Weihnachtsfeiertagen ganz hilfreich. Okay.
Genau, und dann müssen wir noch hier sozusagen den konkreten Sachverhalt, wenn wir das annehmen würden, dass beide Unternehmer werden, haben wir ja noch zusätzlich, dass er das Grundstück kauft. Und sozusagen zwei verschiedene Gegenstände erstmal. Und dann gehen wir wieder in den 13 BGB rein. Gemäß 13 BGB ist eine natürliche Person Verbraucher, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Ja, das ist interessant. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf den Käufer schauen, der Käufer ist ja sozusagen in zwei Kaufverträgen auf der Käuferseite. Einmal kauft er, und das ist ja im Sachverhalt so vorgegeben, das Grundstück, und das kauft er jetzt unterschiedlich gesprochen privat, ja, also er kauft es als Verbraucher, um es dann eben eigen zu nutzen. Und bei dem anderen Kaufvertrag über die Photovoltaikanlage wäre es zumindest denkbar, dass er das jetzt als Unternehmer kauft. Vielleicht, weil er schon 13 andere Photovoltaikanlagen dieser Größe hat, oder der unrealistische gedachte Fall, dass tatsächlich diese eine Photovoltaikanlage diesen organisatorischen Mindestaufwand bedarf, den man dann eben für die Qualifikation als Unternehmer handeln schon hätte. Und dann kämen wir jetzt aber wieder zur Frage der Subsumption in dem Gesamtvertrag, oder wenn ich mir das Gesamtwerk anschaue, ob er dann tatsächlich bei Abschluss dieses Vertrages, mit dem er beide Sachen kauft, dann eben als Verbraucher oder als Unternehmer handelt. Und dann, hast du es ja gerade schon vorgelesen, der Paragraph 13 enthält dieses schöne Wörtchen überwiegend. Ja.
Genau, also da muss man differenzieren. Du hast sozusagen das Ergebnis schon weggenommen. Es gibt einmal diese Dual-Use-Fälle und einmal die Möglichkeit, dass wir zwei Kaufvertragsgegenstände haben. Ja. Bei der Dual-Use-Fälle sagen wir, man kauft einen Laptop, benutzt das als Professor gewerblich, aber auch privat. Da müssen wir immer ganz konkret schauen, was ist der dominierende Teil, der professionelle oder der unternehmerische oder der private. Ja. Und dann gibt es immer nur Hop oder Top, entweder Verbraucher oder Unternehmer. Jetzt gehen wir aber
so eine Schwerpunktbetrachtung, verstehe.
Genau, okay. Jetzt gehen wir in dem Gutachten immer davon aus, dass wir eben sozusagen eigentlich zwei eigenständige Rechtsgeschäfte haben. Wir haben ja keinen wesentlichen Bestandteil oder sonstiges, sondern wir haben einmal einen Kaufvertrag über eine Photovoltaikanlage, einmal eben über das Grundstück, und betrachten diese beiden könnte man theoretisch noch separat betrachten.
Okay, also da darf man nicht in die Falle tappen. Sozusagen einerseits das Ganze getrennt zu sehen und dann aber doch wieder zusammen. Also sozusagen gewissermaßen den Fehler, den ich gerade gemacht habe. zumindest sprachlich, gedanklich, vielleicht glauben Sie es mir, liebe Hörerinnen und Hörer, hatte ich es zumindest kurzzeitig vorher mal durchdrungen. genau, die Situation wäre anders, wenn die Photovoltaikanlage der Eigentümerin gehören würde. Dann würden wir sagen, wir haben nur einen, also wir haben nur einen Rechtsverhältnis hier eben zwischen Verkäuferin und Käufer und es gibt eben zwei Kaufgegenstände. Einmal eben die Immobilie mit dem aufgebauten Haus und einmal eben die Photovoltaikanlage. Und dann könnte man sagen, naja, dieser Gesamtvertrag, ist es jetzt, da wären wir vielleicht in dieser Dual-Use-Geschichte drin, ne? könnte man sagen. Wo liegt denn dann sozusagen der Schwerpunkt? Wir haben hier allerdings von vornherein eine andere Konstellation, weil wir haben ja ein Rechtsverhältnis bestehend aus drei Leuten. Wir haben auf der Käuferseite den Käufer und dann eben auf der Verkäuferseite einmal den Verkäufer der Photovoltaikanlage und die Verkäuferin der Immobilie. Und dann kann man es eben schon getrennt betrachten, dass wir gar nicht in diese Fallgruppe der Dual-Use-Konstellation reinkommen. Okay. Mhm.
Genau.
Mit dem Ergebnis dann, dass wir sozusagen die Subsumption oder dieses Tatbestandsmerkmal überwiegend im Paragraph 13 BGB gar keine Schwierigkeiten macht, ne? Weil die Immobilie kaufe ich halt dann logischerweise überwiegend privat als Verbraucher, während ich eben die Photovoltaikanlage zumindest theoretisch auch überwiegend als Unternehmer kaufen könnte.
Ne? Genau, also im konkreten Fall müssen wir eben aufteilen. Ergibt sich eben auch aus der Gesetzesbegründung zu 13 BGB und der Verbraucherrichtlinie 2011/83 EU. Die stellen eben ausdrücklich auf den jeweiligen Vertrag ab und nicht irgendwie auf das Handeln der Person als solche.
Ja.
Das heißt, prüfen immer die Verbrauchereigenschaft für jeden Vertrag einzeln. Systematischer Vergleich auch zu den verbundenen Verträgen 358, 360 BGB. Aha. Auch da prüft man jeden Vertrag einzeln und eben nicht irgendwie so ein Gesamtverfüge, Verfüge der einzelnen Verträge.
Okay, weil ich hier einfach zwei verschiedene Personen habe, auf Veräußerer, habe ich eben auch zwei Verträge. Ne? Ja, etwas knapp ausgedrückt. Okay.
Mhm. Genau, und im konkreten Fall, wie du gesagt hast, einmal Grundstückserwerb, Verbraucher, ganz klar. Für unsere Subsumption eigentlich auch Photovoltaikanlage, auch Verbraucher. Wir haben sie eben theoretisch geprüft.
Okay, wir schauen uns sozusagen theoretisch an für den Fall, dass doch der Käufer schon ganz viele andere Photovoltaikanlagen hätte oder diese eine Anlage eben doch so viel Aufwand macht, dass man sie per se schon eben als das Unternehmerhandeln begründend groß angelegt sehen müsste. Okay, gut. Das heißt, im Ergebnis kämen wir dann dazu, wenn die Voraussetzungen des Paragraphen 14 BGB im Hinblick auf die Photovoltaikanlage vorliegen, dann hätten wir eben hier in diesem Kaufvertragsverhältnis, also zwischen dem Ehemann und dem Käufer, tatsächlich auf möglicherweise beiden Seiten einen Unternehmer. Ne? Also auf der einen Seite vielleicht den Existenzgründer, der sagt, ich kaufe das jetzt an, und auf der anderen Seite eben den Veräußerer, der auch dann, bei dem man auch sagen würde, die Veräußerung dieser Photovoltaikanlage erfolgt in Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit. Also denkbar ist es, ne? Aber es ist jetzt zumindest nichts, wovon wir hier konkret für diesen Sachverhalt ausgehen und auch nichts, wovon man, denke ich, in der Praxis Angst haben muss in diesen klassischen Fällen, in denen man jetzt nicht weiß, da sind also wirklich Photovoltaikanlagen Händler auf Veräußerer- oder Erwerberseite am Werk. Die Frage, ob die jetzt Verbraucher oder Unternehmer sind, die spielt ja wir haben es am Anfang schon angedeutet, vielerlei Hinsicht eine Rolle. Wir haben es zunächst mal unter Paragraphen 13 und 14 subsumiert, ohne uns eigentlich genau die Rechtsfolgen des Ganzen anzugucken, also warum uns das juckt. Da werfen wir jetzt mal einen Blick näher auf den Paragraphen 474 BGB, der den Verbrauchsgüterkauf regelt. Das wäre ja zumindest mal so auf materiellrechtlicher Ebene, materiell-zivilrechtlicher Ebene so eine Anordnung. Wir sagen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, dann müssen wir bestimmte Dinge eben beachten.
Genau. Ein Verbrauchsgüterkauf liegt nach 474 Absatz 1 Satz 1 BGB vor, wenn ein Verbraucher von einem Unternehmer eine Ware kauft. Als Ware gelten gemäß 241a Absatz 1 bewegliche Sachen, sofern sie nicht aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder anderen gerichtlichen Maßnahmen verkauft werden. Also hier in dem konkreten Fall Photovoltaikanlagen, die auf einem Dach montiert sind, sogenannte Aufdachanlagen, gelten rechtlich als bewegliche Sachen und damit eben als Ware. Aber wir haben ja schon gesagt, hier bräuchten wir dann wieder Verbraucher und Unternehmer. Mhm. In unserer Substitution für den konkreten Fall ist das nicht der Fall. Entweder, weil wir sagen, zweimal Verbraucher oder wenn nicht, jedenfalls zweimal Unternehmer, weil sowohl der Ausstieg aus der Photovoltaikanlage als auch der Einstieg als Existenzgründer wäre jeweils das Gleiche, jeweils als Unternehmer zu behandeln.
Wenn, das ist wieder sozusagen diese, ja, so Sachverhaltsquetsche, würde man es vielleicht im Examen mit Rotstift daneben schreiben, die wir hier betreiben, dass eben diese einzelne Photovoltaikanlage tatsächlich diesen organisatorischen Mindestaufwand produziert, den wir brauchen, um dem Ganzen ein unternehmerisch Gepräge geben zu können. Also so weit sind wir nicht, das ist klar. Das heißt, es sieht nicht danach aus, dass wir hier tatsächlich in die Unternehmer-Verbraucher-Konstellation reinkämen, sodass die Voraussetzungen des 474 BGB vorliegen. Zweiter wichtiger Aspekt, den wir beachten müssen, wenn wir Verbraucher und Unternehmer jetzt eigentlich bewusst hätten, wäre der 17 Absatz 2a Satz 2 Nummer 2 Beurkundungsgesetz unsere allseits beliebte 2-Wochen-Frist. Dazu kriegen wir auch ja immer wieder Anfragen. Das ist was, was uns am DNOI immer wieder beschäftigt. Weil das eine sehr starke berufsrechtliche Komponente hat, halten wir uns da manchmal auch ein bisschen zurück oder übersenden, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor sie sich jetzt hinsetzen und uns den nächsten Fall schicken, manchmal auch nur Literatur. Dazu haben wir aber relativ viel. Wir beobachten es natürlich schon ganz genau, was sich da tut, gerade in der Rechtsprechung und in der Kommentarliteratur. Die Norm heißt, bei Verbraucherverträgen soll der Notar darauf hinwirken, dass der Verbraucher ausreichend Gelegenheit erhält, sich vorab mit dem Gegenstand der Beurkundung auseinanderzusetzen. Bei Verbraucherverträgen, die der Beurkundungspflicht nach § 311b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs unterliegen, soll dem Verbraucher der beabsichtigte Text des Rechtsgeschäfts vom beurkundenden Notar oder einem Notar, mit dem sich der beurkundende Notar zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden hat, zur Verfügung gestellt werden. Also wichtig, eben Verbraucherverträge, die der Beurkundungspflicht nach § 311b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 des BGB unterliegen. Wir kriegen doch manchmal auch Anfragen von Kollegen, die meinen, immer wenn Unternehmer und Verbraucher beteiligt sind, muss ich irgendwie den 311, den 17 Absatz 2a Satz 2 Nummer 2 beachten. Das stimmt jetzt in der Pauschalität nicht. Also es muss schon ein Fall vorliegen, in dem die Beurkundungspflicht aus dem 311b Absatz 1 Satz 1 oder eben Absatz 3 kommt. Aber ich habe jetzt typischerweise zum Beispiel bei einer Geschäftsanteilsabtretung oder dergleichen, wenn ich jetzt eben die Beurkundungspflicht aus dem Paragraphen 15 Absatz 4, 15 Absatz 3 GmbH-Gesetz nehme, dem Wortlaut nach eben keine Einschlägigkeit des Paragraph 17 Absatz 2a Satz 2 Nummer 2. Das würde uns jetzt, wenn wir uns die Norm genauer anschauen, unter dem Gesichtspunkt müssen wir hier die 2-Wochen-Frist einhalten, noch dazu drängen, zu prüfen, ob dieser Kaufvertrag über die Photovoltaikanlage der Beurkundungspflicht nach 311b Absatz 1 Satz 1 unterliegt. Ja. Das ist hier ja gar nicht so klar, weil wir so ein zusammengesetztes Geschäft haben, auch mit unterschiedlichen Beteiligten. Also wir haben ja nicht den Eigentümer, die Eigentümerin des Grundstücks, die die Photovoltaikanlage mitverkauft, sondern wir haben ja davon einen personenverschiedenen Verkäufer. Deswegen auch in diesem Gutachten nochmal wirklich sozusagen in a nutshell die wesentlichen Punkte, die man braucht oder die man prüfen muss, wenn man eben die Erstreckung des Formgebots nach § 311b Absatz 1 Satz 1 BGB prüfen will. Es geht darum, dass ein Vertrag, der als solcher dem Formgebot des 311b Absatz 1 Satz 1 nicht unterliegt, dann notariell zu beurkunden ist, wenn er mit dem Grundstücksgeschäft eine rechtliche Einheit bildet. Also dieser Begriff der rechtlichen Einheit hilft einem erstmal wieder nur bedingt weiter. Man geht allerdings dann nach der BGH-Rechtsprechung davon aus, dass eine rechtliche Einheit dann vorliegt, wenn die Verträge nach dem Willen der Parteien derart voneinander abhängen, dass sie miteinander stehen und fallen sollen. Bis hierher kann es, glaube ich, fast jeder, der dem Notarstand angehörig ist. Aber dann tun wir uns, wie wir dann doch sehen, in der Praxis oft mit der Subsumption so ein bisschen schwer. Also wie ist es denn nochmal genau mit diesem Zusammenhang aus, mit dem Zusammenhang? Und da gibt es ja dann doch verschiedene Konstellationen, die einseitige Abhängigkeit, die gegenseitige Abhängigkeit, die Mehrpersonenverhältnisse. Hier haben wir ja so ein Mehrpersonenverhältnis. Und da müssen wir jetzt einen kurzen Moment innehalten. Das ist natürlich immer eine Tatfrage, was die Parteien wollen, was miteinander stehen und fallen soll. Hier ist es aber zumindest bei lebensnaher Sachverhaltsauslegung oder bei lebensnahem Sachverhaltsverständnis so, dass sowohl die Ehefrau als Verkäuferin der Immobilie als auch der Käufer der Immobilie eben wollen, dass der Grundstückskaufvertrag nur abgeschlossen wird, wenn auch die Photovoltaikanlage mitverkauft wird. Sowohl die Ehefrau wird wollen, dass die Photovoltaikanlage mitverkauft wird, als auch der Käufer wird sagen, naja, ich kaufe natürlich jetzt nicht irgendwie dieses Gebäude und dann gehört aber obendrauf diese Anlage noch irgendwie dem Ehemann. Also der will ja schon beides kaufen. Das heißt, wir haben hier, und das ist vielleicht für die Praxis noch ein kleiner Tipp, aus der Perspektive des beurkundungspflichtigen Geschäfts, also wir gucken immer aus der Perspektive des beurkundungspflichtigen Geschäfts, tatsächlich diesen Zusammenhang, den die Rechtsprechung fordert, um eben davon auszugehen, dass wir hier eine rechtliche Einheit zwischen diesen beiden Verträgen haben. Das heißt, mit Blick auf den § 17 Absatz 2a Satz 2 Nummer 2 und dessen Tatbestandsmerkmale hätten wir schon eine Beurkundungspflichtigkeit des Photovoltaikanlagenkaufvertrags nach 311b Absatz 1 Satz 1 BGB. Das heißt, dieses Tatbestandsmerkmal läge vor, aber es fehlt eben, das hatten wir ja schon vorhin als Zwischenergebnis festgehalten, an der Qualifikation der Vertragsparteien als Verbraucher und Unternehmer. Also wir haben hier keinen Verbrauchervertrag, der für die Anwendbarkeit des 17 Absatz 2a Satz 2 Nummer 2 Beurkundungsgesetz ja auch Voraussetzung. Ist also im Ergebnis keine Notwendigkeit, die 2-Wochen-Frist hier einzuhalten.
Genau.
Voraussetzt natürlich, dass der Sachverhalt, so wie wir ihn kennen, auch stimmt und dann nicht irgendwelche Details, die doch zur Qualifikation eines der Beteiligten als Unternehmer führen, dann eben verschwiegen worden sind. Also für die Praxis kann man im Grunde in diesen Konstellationen, auch in der hier etwas verdrehten Situation mit den drei Beteiligten, ja weitgehend, ich will jetzt sagen, Entwarnung geben. Wir rutschen hier nicht im Regelfall in die Anwendbarkeit der Verbraucherschutzvorschriften rein, also weder in die Regelung über den Verbrauchsgüterkauf noch in den 17 Absatz 2a Satz 2 Nummer 2 Beurkundungsgesetz, weil wir eben der herrschenden Meinung in der Rechtsprechung und der Lehre folgen würden, die besagt, dass also beim Betrieb einer solchen Aufdach oder bei einer solchen einfachen Photovoltaikanlage, selbst wenn ein Teil der Energie ins öffentliche Netz eingespeist wird, wir eben nicht die Hürde des Paragraphen 14 BGB überschreiten, wir also nicht in den Bereich kommen, dass man allein deswegen schon als Unternehmer einzustufen ist. Gut, ja, prima. So wird es auch in den gängigen Musterbüchern oder in den Handbüchern zum Immobilienkaufvertrag in der notariellen Praxis beschrieben. Wir haben es in dieser Stelle im Reportgutachten nochmal nachgeprüft, können da nur unseren Haken dahinter setzen. So dürfte es für die Praxis auch richtig sein. Hast du noch weise Worte zum Schluss in dieser ersten Folge des D&I-Podcasts im Jahr 2025, Lukas, oder bist du wunschlos glücklich?
Ich bin wunschlos glücklich und hoffe, alle sind gut ins neue Jahr gekommen.
Alles klar. Besten Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihre Treue. Wir machen weiter mit dem D&I-Podcast und freuen uns sehr über Ihr Zuhören und darauf, dass der Podcast so gut angenommen wird. Besten Dank und bis nächste Woche.